Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Ja, es geht in den letzten 4 Wochen rund auf dem Immobilien- und wohnungswirtschaftlichen ERP-Markt in Deutschland. Areon übernimmt Haufe Lexware Real Estate. Kurz darauf gibt die Arealbank bekannt, dass sie ihre 100%ige Tochter Areon zum Preis von rund 3,9 Milliarden Euro an nordamerikanische Investoren, nämlich TPG und CDBQ, verkauft. Was bedeuten diese Entwicklungen für die deutschen Immobilien- und wohnungswirtschaftlichen Unternehmen konkret? Was erwartet sie als Kunden? Welche Handlungsspielräume und natürlich auch Notwendigkeiten tun sich auf? Welche Chancen und Risiken wohnen dieser Marktkonsolidierung inne? Viele Fragen. Um also die neue Lage der Immobilienwirtschaft in Bezug auf ihre IT zu sondieren, habe ich mich heute mit Robert Beetz verabredet. Robert ist jahrzehntelanger Marktteilnehmer und Partner bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Als EMA Head of Digital Real Estate verantwortet er das Real Estate Consulting des Unternehmens in Europa und im Nahen Osten. Mit seinen Themen und seiner Expertise ist er ein gefragter Referent auf Messen und Kongressen. Immer häufiger auch gibt er sein Wissen an immobilienwirtschaftlichen Hochschulen preis.
Ich bin ja eher ein Fan von einer breiteren Aufstellung, eben um solche Situationen zu vermeiden, dass man ein Technologiemonopol, sei es jetzt bei einer bestimmten Basistechnologie, anstrebt, beziehungsweise auch dann alle Funktionalitäten in eine Software reinpackt. Heutzutage, glaube ich, haben wir mit den PropTechs ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten, eben so ein Technologiemonopol beziehungsweise ein Herstellermonopol zu verhindern.
Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Psst, ein Blick in die Shownotes lohnt sich. Denn dort finden Sie den Link zu unserem Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem können Sie unser Digitalabo kostenlos testen. Gefällt Ihnen unser Podcast? Haben Sie Ideen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de.
Hallo, lieber Robert nach München.
Hallo Jörg, grüße dich.
Ja, schön, dich an der Leitung zu haben. Wir beide haben ja heute mittlerweile so ein gemischtes Doppel. Ja, du warst schon mal in der Limo, ich war in eurem KPMG-Webcast, heute wieder andersrum. Welche Rolle gefällt denn dir besser, Fragensteller oder Auskunftgeber?
Ach, das ist, glaube ich, beides sehr spannend. Man lernt ja jeweils von dem anderen. Ich habe viel gelernt, wie man zum Podcaster wird durch dich und deine Kollegen. Und vielleicht kann ich ein bisschen zur Erhellung zum Softwaremarkt heute beitragen. Aber wir können das als Stammtisch dann schon langsam mal ausbauen, ja?
Ja, da ist die Frage, wo wir dann freitagsabends uns zusammensetzen. Aber egal, das können wir vielleicht später nochmal aufnehmen bei der Demo-Frage, die ja auch kommt. Aber vorab, erklär doch unseren Limo-Hörerinnen und Hörern mal bitte, warum das so bedeutsam ist, was sich in den letzten 4 Wochen durch die Areon-Deals auf dem deutschen Markt für Immobiliensoftware verändert hat.
Ja, bedeutsam ist es dadurch, dass jetzt sozusagen die Strategie, die ja die Areon und die Advent die letzten Jahre konsequent verfolgt hat, nämlich Areon zum führenden Marktplayer in der immobilienwirtschaftlichen Softwarelandschaft auszubauen, eigentlich aufgegangen ist. Wenn man so über die Jahre das sich anschaut, wie die Areon konsequent an ihren Produkten gearbeitet hat, kann man natürlich sehen, dass da natürlich nicht nur eine Marktkonsolidierung in Deutschland schon immer der Plan war, sondern natürlich auch der internationale Aspekt immer mehr in den Vordergrund gerückt ist. Von dem her ist es bedeutsam, weil der Plan aufgegangen ist aus meiner Sicht und der ist ja sehr erfolgreich aufgegangen. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube 260 Millionen hat die Advent damals für 30% des Markt oder des Anteils von der Areon bezahlt. Und wenn man 3,9 Millionen da die 30% nimmt, da ist doch ein gewisser Gewinn in den letzten Jahren erzielt worden. Und als Private Equity House ist das natürlich eine schöne Story, die sich da ergeben hat. Und von dem her erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Deal. Das muss man erstmal so hinbekommen. Für die neuen Eigentümer ist es natürlich auch eine sehr spannende Sache, weil Ja, der deutsche Markt in der wohnungswirtschaftlichen Immobiliensoftware ist natürlich ja durch die letzten Deals auch mit der Übernahme von Haufe Lexware gut bereinigt worden. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob man Monopolist sagen soll, aber eine marktbeherrschende Stellung kann man, glaube ich, jetzt den Softwareprodukten der Aareon in dem Umfeld schon zugestehen. Was aber für den deutschen lokalen Markt gilt.
Ja, genau. Ich meine, lokaler Markt, es war die Haufe Lexware Real Estate AG, die übernommen wurde. Das mal zur Klarstellung noch. Und also es gilt für den lokalen Markt. Also jetzt nochmal aus Private Equity Gesichtspunkten. Da hat die Arealbank mit ihrem kolportierten Gewinn alles richtig gemacht. Und was heißt das nun konkret für die auch dem Gemeinwohl verpflichtete deutsche Wohnungswirtschaft? Die haben ja, wie du eben gesagt hast, fast alle Aareon-Produkte im Einsatz.
Da kann man jetzt natürlich eine gewisse Bedrohungslage auch herbeizitieren und kann darüber sprechen, dass dies natürlich eine marktbeherrschende Stellung, alle haben die gleichen Softwareprodukte, da könnten, vielleicht auch werden, die Preise vielleicht anziehen. Ja, das ist alles korrekt. Aber ich habe mal in meine Unterlagen geschaut. Wir haben ja im Jahr 2020/21 eine Studie durchgeführt zur Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft.
Ja.
Und haben da mal gefragt, wo werden denn eigentlich Innovationen abgefragt? Die werden an zweiter Stelle bei dem ERP-Softwareherstellern angefragt. Das heißt also, die Wohnungswirtschaft hat sich eigentlich schon immer auf ihr Kernsystem verlassen. Und das wird auch, glaube ich, weiterhin der Fall sein. Und wenn man das aber auch mal sieht, dass es kaum Budgets gibt, die in den letzten Jahren für Innovationen allokiert wurden, ja, dann ändert sich eigentlich für den Einzelnen relativ wenig. Denn da, wo wenig Bewegung drin ist, wird man jetzt sozusagen auch wenig Innovation bekommen, beziehungsweise dann vielleicht auch für die gleichen Innovationsgrad ein bisschen mehr bezahlen müssen, weil man sich eben nicht breit aufgestellt hat. Und diesen Preis muss jetzt die Wohnungswirtschaft für das Verhalten der vergangenen Jahre wahrscheinlich auch bezahlen.
Also das ist ja schon, sagen wir mal, eine massive Diagnose, die du jetzt hier stellst. Das heißt, man kann sich nicht nur auf seinen ERP-Hersteller verlassen, um jetzt auch in Richtung Innovationen was im eigenen Laden voranzutreiben, oder was meinst du?
Naja, ich bin ja eher ein Fan von einer breiteren Aufstellung, eben um solche Situationen zu vermeiden, dass man ein Technologiemonopol, sei es jetzt bei einer bestimmten Basistechnologie, anstrebt, beziehungsweise auch dann alle Funktionalitäten in eine Software reinpackt. Mhm. Heutzutage, glaube ich, haben wir mit den PropTechs ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten, eben so ein Technologiemonopol beziehungsweise ein Herstellermonopol zu verhindern. Mhm. Wir haben natürlich jetzt aber auch die Notwendigkeit oder beziehungsweise die Aufgabe, diese monolithischen Systeme der letzten 20 Jahre auch mal in Frage zu stellen. Und die Wohnungswirtschaft hat halt eben sehr viel immer auf einen Hersteller, die Aareon, gesetzt. Mhm. Beziehungsweise dann in anderen Fällen auch vielleicht noch auf die SAP oder auf andere Hersteller. Aber bei der Aareon war halt alles sehr kompakt in einem System, was vielen ein Vorteil war, weil man musste sich nicht mit vielen Softwarekomponenten, Herstellern und Themen auseinandersetzen in der Integration. Aber jetzt hat man halt auch den Preis dafür, dass es halt nur einen Hersteller gibt.
Puh, und meinst du wirklich, dass die PropTechs ein Herstellermonopol verhindern können? Ich meine, die sind ja eher noch abhängig auch von dem ERP-System als Gatekeeper. Und wenn Aareon da eine marktbeherrschende Stellung hat, sind sie auch davon abhängig, oder?
Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der marktbeherrschenden Stellung, die man aufgrund einer Funktionalität sich erarbeitet hat, und der Möglichkeit, die Technologie zu beherrschen. Mhm. Die Aareon und viele andere Softwarehersteller setzen ja auch, sage ich mal, Standard-Basistechnologien ein. Beim Blue Eagle ist es das SAP. Mhm. Und bei anderen Produkten eben Microsoft als Basistechnologie. Mhm. Und ich glaube, hier kann man eben zukünftig auch eben mit dieser Basistechnologie weiterarbeiten und darauf die PropTechs oder andere Komponenten zu einer Software- und Systemlandschaft zusammenfügen. Mhm. Und das ist natürlich die Alternative, aus diesem ja, All-in-One-Sorglos-Paket vielleicht, wenn, sage ich mal, sich negative Entwicklungen ergeben sollten, dann auch auszubrechen. Aber es bedeutet natürlich auch Aufwand und eine Beschäftigung mit den Anforderungen, die man als Unternehmen an eine Softwarelandschaft und an die Funktionalität hat.
Du sagst, Microsoft als Basistechnologie, jetzt hat ja quasi, ist ja mit Haufe Lex Ware Real Estate, sind ja noch ein paar mehr Produkte eingekauft worden. Ich hatte ja mit dem CEO von Areon, Harry Thomsen, ein Interview, da hat er sich klar zum Einstieg in den Verwaltersoftwaremarkt mit diesem Zukauf bekannt. Bei anderen Sachen war er wolkiger, also was zum Beispiel die von HLRE eingekaufte und noch unfertige Cloud-Lösung Axera betrifft. Da sieht es eher trüber aus, oder? Was denkst du, was von den eingekauften Produkten Bestand haben wird?
Naja, also wenn ich mir das so anschaue, dann macht es natürlich Sinn, die Softwarelandschaft auch irgendwie zu konsolidieren. Denn die Anzahl der Software, die Produkte, die man in einer Firma für die gleiche Zielgruppe vorhalten kann, bringt natürlich keine Skalierungseffekte und keine Synergieeffekte. Und ich gehe schon davon aus, dass hier eine Technologieadaption stattfindet, dass Funktionalitäten, wenn sie auf der einen Technologie vorhanden sind, eben in andere Systeme mit übernommen werden. Ich gehe aber davon aus, dass sich die Anzahl der Produkte schon signifikant reduzieren wird. Und ich gehe auch davon aus, dass so Software-Systeme, die jetzt am Rande des Produktspektrums sind, die eher ergänzend sind, dann vielleicht auch später durch Areon Connect, durch andere Anbieter dann eben mit eingebracht werden können. Also gerade die Randsoftware-Produkte, die aus der Immobilienfonds-Ecke kommen, die sehe ich eher als gefährdet als die Kernprodukte. Und bei den Kernprodukten, ja, alles, was so halbfertig ist, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr fertig entwickeln, wenn ich an der Areon-Stelle wäre. Aber das ist die Entscheidung des Vorstands, die kann ich nur ein bisschen aus Portfolio-Management-Sicht vorhersehen.
Okay, aha.
Und was vielleicht auch noch eine Chance ist, und das wird glaube ich, der spannendere Teil, ja. Welche Produkte sind internationalisierung- und globalisierungsfähig? Ja. Wir haben ja gesagt, der deutsche Softwaremarkt ist einigermaßen abgedeckt. Alle Wohnungswirtschaftler haben inzwischen Software und sogar, wenn man es jetzt so sagen würde, von Areon in vielen Fällen. Da wird also kein großartiger Lizenzzuwachs vorhanden sein. Das heißt also, die Internationalisierung, die Globalisierung der Softwareprodukte und auch des Marktes und des Marktzugangs in die anderen Areon-Länder wird, glaube ich, der Teil sein, auf den die neuen Investoren natürlich spekulieren. Denn da konnte man mit einer gefestigten Softwarelandschaft, die funktioniert, kann man natürlich dann in neue Märkte gut vordringen.
Okay, also da will ich mal meine Hand nicht ins Feuer legen für eine deutsche Verwaltersoftwarelösung, aber egal, ob die internationalisierbar ist. Aber lass uns doch nochmal ein Stück weiter den Fokus aufmachen. Welche Wahl haben eigentlich deutsche Immobilienunternehmen zurzeit noch in Bezug auf ihr ERP-System? Wen gibt's denn noch am Markt?
Ja, das ist ein bisschen kleiner, die Auswahl geworden. Ich würde aber sagen, man muss es nach den Größenklassen durchsortieren. Wenn man sich die ganz Großen anschaut, dann waren die in vielerlei Hinsicht oftmals eh schon bei der SAP, entweder im Blue Eagle Universum oder bei anderen Template-Herstellern wie von Promos, Comline und bei der SAP selbst. Mhm. Ich glaube, da wird sich jetzt relativ wenig verändern in dem Umfeld. Spannend wird es natürlich bei den Wodis-Sigma-Kunden, die gerade von sowas wie Dr. Klein und Co. natürlich jetzt wahrscheinlich heiß umworben werden, als eine der Alternativen, die es auf dem Markt dann auch gibt. Mhm. Ganz spannend wird es, glaube ich, bei den ganz kleinen Kunden, ne? Weil dort natürlich auch aus den unterschiedlichsten PropTech-Ecken sich Systemkonstrukte zusammenbauen lassen, aber auch eine Domus und Co., für die natürlich eine Alternative darstellen können. Also ich glaube, es gibt auf jeder Ebene schon noch Konstrukte, um den gleichen Funktionsumfang darzustellen. Sie sind aber, sage ich mal, eher als Inhouse-Lösung zu designen und zu konfigurieren und werden halt nicht mehr all you can eat am Buffet zur Verfügung gestellt.
Genau, aus dem Nemetschek-Konzern gibt es ja noch Creme Solutions, die
genau, denke Creme ich auch Solutions, noch. Genau, Scalara gibt es auch noch. Also es gibt schon noch einige, die in dem Umfeld dort tätig sind. Also es ist nicht so, dass es eine komplette Marktmonopolisierung gibt, auch wenn man, wie gesagt, den Ansatz verfolgt, dass man auf einer Basistechnologie wie Microsoft Dynamics oder SAP oder auch andere, auch die Yardi gibt es immer noch, die man da erwähnen muss. Aber wenn man auf diesen Technologien etwas aufbaut, dann lässt sich der Funktionsumfang schon darstellen, aber ist halt nicht mehr vorkonfiguriert in dem Umfang.
Das stimmt, aber jetzt mal grundsätzlich auch nochmal geguckt, so ein ERP-Systemwechsel, das ist ja auch immer wie eine Operation am offenen Herzen. Ja. Deswegen tendieren ja meiner Ansicht nach viele Unternehmen, auch Verständlich. Zum Verbleib beim aktuellen Software-Provider. Ist das denn die richtige Strategie oder wie sollten nun etwa Wohnungsunternehmen reagieren?
Also nachdem ich ja in dieser Umfrage 2020 und die Road to Disruption, die wir aktuell als Studie rausgebracht haben, festgestellt haben, dass die ERP-Systeme teilweise 15 bis 20 Jahre im Einsatz waren, kann ich jedem nur empfehlen, ein grundlegendes Reengineering bzw. einen Greenfield-Ansatz in den Systemen zu machen. Und da gilt es dann eben genau diese harte Lösung, den Umweg zu gehen, auch mal die Anforderungen nochmal zu überdenken, sein Geschäftsmodell nochmal, sein Datenmanagement. Gerade im ESG-Umfeld kommen natürlich viele, viele neue Datenanforderungen auch auf die Immobilien, auch auf die Wohnungswirtschaftler zu, das mal zu überdenken und das, sage ich mal, ganz klar zu strukturieren. Da kann dabei rauskommen, dass es das gleiche System wieder ist, weil es die beste Abdeckung ist. Ich würde aber jedem empfehlen, die jetzt anstehenden Systemumstellungen immer für ein Durchdenken der nächsten 10 bis 15 Jahre zu nutzen.
Ja, das heißt, man braucht jetzt schon die längerfristige Sicht oder sagen wir mal eine mittlere Sicht, um quasi ESG, die ganzen Geschichten gehen ja bis 2045, das sind noch 20 Jahre, da schauen wir mal, was wer wie da gewährleisten kann und wer auch noch erscheinen wird und was auch die Etablierten dann hinkriegen, aber auch so große Player wie Areon oder SAP, die können ja nicht alles alleine entwickeln. Ja. SAP sagt, keep the core clean und hat sich aus diesem Grund mit Planon verpartnert. Areon hat zusätzlich zu der eigenen Produktpalette, du hast es schon angesprochen, mit Areon Connect noch eine Plattform mit zurzeit 33 PropTechs gegründet. Und das ERP-System gilt ja häufig als der Gatekeeper in der immobilienwirtschaftlichen Softwarelandschaft. Also hängen jetzt die PropTechs, ich habe es vorhin schon mal versucht, fragemäßig anzureichen, jetzt denn nicht genauso auf Gedeih und Verderb wie die gesamte Wohnungswirtschaft an Areon?
Wenn man sich nur auf eine Funktionalität oder einen ganz kleinen Prozessbereich in der Softwareabdeckung beschränkt, dann wird das definitiv der Fall sein, weil die finanzbuchhalterischen Themen oder sowas natürlich vom ERP-System abgedeckt wird. Aber ich unterscheide ja nochmal das ERP-System von dem immobilienwirtschaftlichen ERP-System. Und wir haben ja momentan ein immobilienwirtschaftliches ERP-System, wo wir immer den kaufmännischen Teil mit der Finanzbuchhaltung gekoppelt haben. Und dadurch wird es natürlich zum Gatekeeper, weil dann nur noch, ich sag mal, die zweite Ebene der Prozesse oder die dritte Ebene der Prozesse oder Unterstützungsprozesse an umliegende Softwareprodukte aus dem PropTech-Umfeld oder wie auch immer gelandete Komponenten da integriert werden. Wenn man jetzt aber einfach nur die Finanzbuchhaltung nimmt und daran, also die Basistechnologie, wie ich das immer so schön nenne, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, eine kaufmännische Immobilienverwaltung da dran zu hängen, einen technischen Teil. Und genauso den Weg geht ja jetzt die SAP, indem sie sagt, ich mache jetzt nur noch den Finanzbuchhaltungsteil und alles andere aus dem Ökosystem könnt ihr da dranhängen. Und da lässt sich natürlich auch jegliches PropTech dranhängen. Mhm. Und ich glaube, den gleichen Weg kann man auch mit den Areon und den anderen Produkten gehen, indem man sich die Basistechnologie aussucht und sein Ökosystem halt dann so selbst zusammenbaut. Und die PropTechs haben die Möglichkeit, wenn sie sich zusammenschließen, vielleicht auch mal end-to-end nicht nur eine Funktion, sondern einen gesamten Prozessbereich abzudecken.
Du redest jetzt den PropTechs auch das Wort. Ich meine, wenn man jetzt mal guckt, was so neu gegründet wurde, sagen wir in den letzten knapp 10 Jahren, das ist ja eine Menge im Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also man zählt fast 1000 Startups und in dem Property-Technology-Bereich. Aber deren Überlebensquote liegt ja unter 10%, vielleicht noch weniger. Ich meine, was müssen denn, ihr untersucht das ja auch immer wieder, was müssen denn die PropTechs tun, die jetzt bereits am Markt sind und da irgendwie dabei sind, Fuß zu fassen? Was müssen die tun, um auch weiterhin im Spiel zu bleiben?
Größer und in Wertschöpfungsketten denken. Ich weiß, dass ich heute mit dem Podcast wahrscheinlich nie wieder auf einen Kongress auftreten darf, weil ich eben auf die Füße getreten bin.
Okay. Aber das glaube ich nicht.
Du hast ja angesprochen, ich habe ja auch meinen Webcast Immobilien plus Innovation und da haben wir auch über die PropTech-Landschaft Europa und Asien mal gesprochen. Und das Spannende war, dass die Kollegen aus Asien halt ein Problem lösen, aber nur zu 80%, aber dafür den End-to-End-Prozess komplett durchdigitalisieren. Während wir in Europa versuchen, eine digitale Unterschrift auf ein analoges Papier mit ganz viel Investment und Ingenieurskunst zu bekommen und dann feststellen, dass das uns wesentlich viel Geld kostet und eigentlich nichts bringt am Ende oder es auch technisch gar nicht möglich ist. Also wir müssen größeren Ketten denken und ich glaube, dass auch eine Bereinigung der PropTech-Landschaft in größeren Zusammenschlüssen der Branche echt gut tun würde.
Na, da bin ich ja gespannt. Weißt du, ob es da schon was gibt? Gibt es da schon Verhandlungen im Hintergrund? Sind da schon welche dabei, sich über, was weiß ich, die Funktionalitäten, über den Lebenszyklus der Immobilie zusammenzuschließen?
Ja, das sind so eher die Konferenzgespräche. Robert, wen kennst du denn da? Wer würde denn da dazu passen? Wen bräuchten wir noch, um die Lücke zu schließen? Aha. Aber es gibt schon welche, die sich dafür interessieren, gemeinsam das zu machen. Es versuchen natürlich einzelne PropTechs das Ganze zusammenzuschließen. Aber ich glaube auch, die Venture Capitalists hätten da jetzt eine ganz spannende Rolle, die entstehende Lücke auf dem Markt vielleicht durch Konsolidierung der PropTech-Landschaft elegant zu füllen. Ich weiß, das ist eine Riesenaufgabe. Mhm. Und die Wohnungswirtschaft ist vielleicht auch jetzt aufgrund der fehlenden Finanzierung von Innovationen auch nicht der dankbarste Kunde. Aber wenn einer da den Mut besitzt, könnte er bestimmt auch mal einen ganz guten Business Case draus gestalten. Weil das Ganze funktioniert ja, wie jetzt die Areon mit dem Deal gezeigt hat. Also man kann Wertsteigerung in der Immobilienwirtschaft, in der wohnungswirtschaftlichen Software erreichen. Es hätte ja vor 10 Jahren auch keiner geglaubt, dass, ich habe mal nachgeguckt, ich glaube, die GAGFA-Immobilien, als die verkauft wurden vor 10 Jahren, waren die auch 3,9 Milliarden wert, die 12.000 Wohnungen. Jetzt ist ein Softwareunternehmen, das wohnungswirtschaftliche Software herstellt, genauso viel wert. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, ja.
Und von dem her gehe ich davon aus, man kann in dem Segment Geld verdienen. Es ist ein sehr langer, harter Weg. Aber der könnte jetzt auch für diejenigen, die die Lücke füllen, ein sehr spannender werden.
Genau, da muss man natürlich gucken, welche Lücke genau fülle ich mit meinem Private Equity und setze ich nicht aufs falsche Pferd. Ja, das ist immer die Geschichte dabei. Mhm. Du bist ja auch sonst immer gut informiert. Du hast jetzt keinen Namen genannt, wer sich dabei ist zu verpartnern. Aber gibt's irgendwie einflussreiche Player, die in den Startlöchern stecken, um vielleicht ein neues immobilienwirtschaftliches ERP-System in Deutschland zu launchen? Hast du da was gehört?
Nee, also da muss ich, also bei den ERP-Systemen in der Immobilienwirtschaft muss ich sagen, habe ich jetzt noch keine Rumors gehört.
Aha.
Aber auf die, sage ich mal, darauf setzende Immobilienverwaltung, wenn man die jetzt auch ein bisschen weiterdenkt, in die Technik, in die ESG-Themen, da gibt es so 2, 3, die ich jetzt in der letzten Zeit beobachtet habe, die sehr spannende Gespräche immer wieder führen, hier eine Softwarelandschaft für die Immobilienverwaltung eventuell, sag ich mal, realisieren zu wollen.
Okay, das ist natürlich spannend und da gucken wir mal. Ich meine, heute ist noch nicht aller Tage Abend. Wir werden die Sache weiterhin beobachten. Ja, du sowieso, ich auch, jeder aus unseren unterschiedlichen Rollen. Hast du irgendwas, was ich heute noch nicht gefragt habe, was du unbedingt noch loswerden willst und wo du sagst, hey, warum fragt der Seifer das eigentlich nicht?
Du, ich bin so ein bisschen überrascht, ehrlicherweise, über den Aufschrei, den es jetzt da gab.
Aha.
Ich hoffe, dass aus dem Aufschrei auch eine Aktion wird. Einerseits, um die Befürchtungen nicht wahr werden zu lassen, andererseits aber auch eine Handlungsfähigkeit für die Zukunft zu erhalten. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir an der Innovationsfähigkeit unserer Branche etwas ändern würden, an der Haltung zur Innovation. Denn ich glaube, hier haben wir die Möglichkeit, viele von diesen Themen, die wir gerade vorher angesprochen haben, die ja, ich sag mal, Ergebnis einer Entwicklung sind, in der nächsten Stufe vielleicht auch besser managen zu können.
Ja, das ist hervorragend. Also besser hätte ich meine Schlussfrage ja dann doch gar nicht einleiten können, so wie du das hier jetzt gemacht hast. Nichtsdestotrotz kommt keiner aus dem Podcast hier, ohne noch eine Personality-Frage zu beantworten. Wir geben dir, Robert, eine Limo aus. Mit wem würdest du die gerne trinken Und warum? Es kann eine lebendige Person sein, jemand Verstorbenes, eine Fantasy-Gestalt, wer auch immer.
Also natürlich trinke ich immer gerne mit dir Limonade. Das haben wir ja am Anfang dieses Podcasts jetzt schon geklärt, dass wir da den Stammtisch aufmachen. Aber da würde ich dann gerne nochmal über die Limonade mit dir im Nachgang verhandeln.
Ja, das gucken wir mal, was wir da trinken.
Ich komme aus München und da trinkt man dann doch eher mal ein Weißbier oder sowas. Also das würde ich als erstes machen. Ansonsten trinke ich eigentlich meine Limonade am liebsten mit meinen Kindern, mit meinem Sohn und meiner Tochter, weil die so einen frischen Blick auf die Welt haben und die mir immer wieder zeigen, dass wir anpassungsfähig sein müssen und dass wir auch mal ganz anders denken können. Und diesen unverstellten Blick und diesen unpolitischen Blick, den genieße ich mit meinen Kindern. Und da ist die Limonade, die man mit seinem Sohn irgendwie mal auf einer Zugfahrt verbringt und der einem die Welt erklärt, die bei Dienstreisen so nebenbei dahin flutscht und die mal bewusster sieht, die ist ganz viel wert für das Berufsleben und fürs Arbeitsleben. Und deswegen verbringt Zeit mit euren Kindern.
Ja, herrlich. Das ist ja auch nochmal ein schöner Aufruf. Da wäre ich auch dabei, mit deinen Kindern eine Limo aufzumachen. Das hätte doch was. Ja, danke dir, Robert, vielmals für deine geteilten Einsichten. Auf Wiederhören.
Sehr gerne. Bis dann. Danke dir, Jörg.
Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Robert Beetz. Tja, als langjähriger Kenner der Immobiliensoftwarelandschaft in Deutschland und auch darüber hinaus ist so eine einordnende Draufsicht, wie Robert sie jetzt auf den Markt dargegeben hat, ganz besonders wertvoll. Ich fand heute ja vieles spannend. Wenn ich noch mal was herausnehme, dann würde ich doch sagen, dass zum Beispiel der Aufruf an die Wohnungswirtschaft in Bezug auf Innovationen ihre Haltung zu ändern und ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und Sachen auszuprobieren, ganz, ganz wichtig ist. Auch der Aufruf, wenn man ein 15 bis 20 Jahre altes System im Einsatz hat, Richtung Re-Engineering zu gehen und nochmal so einen Greenfield-Ansatz nochmal von vorne anzufangen und zu gucken, was kann ich da mit meiner jetzigen Softwarelandschaft erreichen oder wo kann ich die anreichern oder muss ich da was ändern? Das ist sicherlich kein falscher Zeitpunkt, das zu machen. Und ja, der Aufruf an die PropTechs, größer und in Wertschöpfungsketten zu denken, ist, glaube ich, auch ziemlich wahrnehmbar gewesen. Das sind alles Sachen, wo sich in der nächsten Zeit was tun muss und hoffentlich auch wird. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute immer am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben, auch und insbesondere natürlich in Bezug auf Ihre eigene Immobilien-Software-Strategie. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.